Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Herzlich willkommen zu Deep Dive Bayreuth, dem Podcast der Universität Bayreuth. Und wir schauen mal wieder unter die Oberfläche, heute in Folge Nummer 5. Ich freue mich über meinen heutigen Gast, der mir gegenüber sitzt. Aber bevor ihr ihn kennenlernt, frage ich erstmal:
Um was geht's heute eigentlich?
Heute geht es um die Integration von Hochtemperaturwärmepumpen in geothermische Energiesysteme.
Und was genau ist das denn?
Also wir können uns das so vorstellen: Unterhalb der Erdoberfläche haben wir hydrothermale Vorkommen. Das heißt, wir haben ja ein brüchiges Gestein, welches wasserführend ist. Und dieses Wasser hat je nach Tiefe bestimmte Temperaturen, die wir nutzen können. Das heißt, wir bohren in dieses Reservoir rein, fördern das Thermalwasser an die Erdoberfläche, kühlen das Ganze mit der Wärmepumpe aus und reinjizieren das kalte Thermalwasser wieder zurück. Die gewonnene thermische Energie aus dem Thermalwasser nutzen wir dann in unserem Wärmepumpenkreislauf, um die Temperatur von beispielsweise einem Fernwärmenetz oder einem Industrieprozess auf das gewünschte Temperaturniveau anzuheben.
Und wer ist es, der zu diesem Themenbereich jetzt forscht?
Mein Name ist Jaromir Jesberger. Ich bin seit August 2021 an der Uni Bayreuth als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für technische Thermodynamik und Transportprozesse, welcher eingebettet ist in das Zentrum für Energietechnik.
Worum geht's eigentlich, ist ja die Eingangsfrage, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen in die Thematik? Also was genau hast du denn da erforscht?
Der Fokus liegt darin, geothermische Ressourcen, also im Prinzip Wasserreservoire, die unterhalb der Erdoberfläche sind, in Tiefen zwischen 500 Metern und 3 Kilometern oder 4 Kilometern nutzbar zu machen, wenn die Temperaturen nicht ausreichend sind oder Bestandsheizwerke beispielsweise eine fehlende Flexibilität haben, können wir hier Wärmepumpen einsetzen, um genau diese Flexibilität bereitzustellen oder niedrigere Wassertemperaturen abzugraden, um im Prinzip diese nutzbar zu machen für Fernwärmenetze oder industrielle Prozesse.
Du sagst jetzt nutzbar machen, inwiefern nutzbar, also im Alltag?
Ja, also beispielsweise Bestandsheizwerke liefern 100 Grad Vorlauftemperatur für Bestandsfernwärmenetze. Und wenn jetzt unsere geothermische Quelle beispielsweise nur 60 Grad bereitstellen kann, weil das Thermalwasser eben nicht heißer ist, können wir eine Wärmepumpe nutzen, die genau aus diesen 60 Grad dann unsere 100 Grad Vorlauftemperatur für unser Fernwärmenetz bereitstellt.
Das heißt, das ist was, was man wirklich richtig im Alltag auch brauchen kann, was ihr da erforscht.
Genau, also gerade im Zuge der Dekarbonisierungsziele wollen wir fossile Energieträger aus dem Markt drängen und besonders der Wärme- und Kältemarkt macht halt mit über 50% vom Endenergieverbrauch in Europa den größten Anteil aus. Allerdings sind die erneuerbaren Quellen, die für die Wärmebereitstellung eingesetzt werden, ungefähr bei 20% bisher nur. So, das heißt, da sind wir wesentlich weiter zurück als beim Stromsektor beispielsweise. Und deswegen ist das Thema so relevant.
Und bisher wird das mit klassisch fossilen Energieträgern gemacht, dass dieses Wasser erwärmt wird, damit es dann weiter genutzt werden kann.
Mitteltiefe Geothermie, wo wir dann genau diese Temperaturen haben, die nicht für die Fernwärmenetze nutzbar sind, wird aktuell dann nicht benutzt. Also das ist dann nicht wirtschaftlich. Dann kann ich auch einfach einen BHKW oder einen Gaskessel nutzen und die Wärme direkt bereitstellen. Dafür muss ich nicht teuer in die Erde bohren. Aber wenn ich genau diese geothermischen Ressourcen nutzen möchte, die ohne die Wärmepumpe noch nicht nutzbar sind, können wir hier dann die Wärmepumpen ja integrieren.
Das heißt, unterm Strich für die Laien unter uns, ist es eigentlich eine Energiequelle, die wir haben, aber die nicht so viel leistet, wie wir gerne hätten und die wird jetzt dann durch die Wärmepumpe unterstützt.
Genau.
Was genau hast du daran erforscht?
Ja, im Zuge meiner Dissertation habe ich zuerst eine Hochtemperaturwärmepumpe im Labormaßstab aufgebaut, um da detailliert das Betriebsverhalten der Anlage zu untersuchen.
Was genau ist Labormaßstab?
Die Anlage hat eine thermische Leistung von 37 Kilowatt. So als Vergleich, ein Einfamilienhaus hat so 15 Kilowatt. Industrielle Wärmepumpen fangen etwa bei 500 kW an, würde ich sagen, und gehen dann in den Megawatt-Bereich hoch. Und genau, die Anlage hat jetzt den Maßstab, dass wir sagen, okay, wir können hier im Labor wirklich detaillierte Messungen fahren, aber die Ergebnisse sind trotzdem skalierbar auf industrielle Maßstäbe.
Und wie ging es dann weiter?
Dann haben wir das Betriebsverhalten der Anlage charakterisiert. Das heißt, wenn man sich ein Datenblatt von jeglichem technischen Gerät anguckt, sind da immer Effizienzangaben. Und diese sind meistens nur für bestimmte Punkte. Das heißt, unter Nennbedingungen bestimmter Drehzahl, wie beispielsweise auch beim Auto. Und die Anlage, also die Wärmepumpe, hat im Prinzip einen Verdichter, der Kältemittel komprimiert. Und dieser ist Drehzahl geregelt. Das heißt, wir können von 750 bis 2000 Umdrehungen die Drehzahl variieren und damit dann auch die thermische Leistung, die die Anlage abgibt, verändern. Und der erste Schritt war, genau dieses Verhalten zu charakterisieren. Das heißt, wie verhält sich die Anlage im Minimallastbetrieb und im Maximallastbetrieb? Aufbauend darauf wurde dann im Prinzip eine Optimierung durchgeführt. Und ich habe mir angeschaut, wie können wir genau dieses Betriebsverhalten optimieren?
Wir haben jetzt bisher über die Anlage gesprochen. Wie geht es denn jetzt zur Geothermie über?
Also im Prinzip habe ich ja gesagt, wir haben das Betriebsverhalten der Anlage charakterisiert und dann optimiert. Und im nächsten Schritt habe ich dann ein Simulationsmodell entwickelt, welches skalierbar das Betriebsverhalten der Anlage darstellen kann. So, das heißt, wir haben im Prinzip eine digitale Anlage, die realistische Betriebsdaten wiedergeben kann. Und dann haben wir in enger Zusammenarbeit mit Heizwerkbetreibern Lastgänge für ganze Jahre bekommen und hier dann unterschiedliche Anwendungsszenarien betrachtet.
Was sind denn Lastgänge für verschiedene Jahre?
Also im Prinzip ein Lastgang ist der Bedarf von einem Fernwärmenetz über die Zeit. So, das heißt, im Winter haben wir einen sehr, sehr hohen Wärmebedarf, im Sommer einen niedrigen. Das sind genau diese Kurven, die man halt immer sieht.
Und ihr habt quasi Daten bekommen von dem Anbieter, der Nahwärme jetzt aktuell liefert, wie viel die wann im Winter gebraucht haben und das über mehrere Jahre hinweg. Und mit diesen Daten konntet ihr dann quasi simulieren.
Genau, mit diesen Daten gehen wir dann in unser Simulationsmodell, bestimmen dann im Auslegungstool, wie viele Wärmepumpenmodule brauche ich überhaupt, um die Minimallast und die Maximallast zu decken, weil ich hier ja auch durch die Drehzahlgrenzen von dem Verdichter limitiert bin. Das heißt, ich kann nicht jetzt mit einer 10-Megawatt-Anlage 100 kW thermische Energie bereitstellen, weil ich die nicht so weit runterregeln kann. So, und das heißt, dann wird das Ganze optimiert, wie viele Module brauche ich und dann, wie ist die beste Betriebsstrategie, die einzelnen Anlagen über das Jahr in Abhängigkeit des Lastganges zu betreiben. Und dann wurde das Ganze im Prinzip noch technoökonomisch bewertet. Das heißt, wir am Ende bekommen wir einen Wärmegestehungspreis pro erzeugte Kilowattstunde raus. Und dann können wir uns anschauen, in dem betrachteten Anwendungsfall, ist das Ganze ja ein wirtschaftlicher Use Case oder eben nicht.
Und was war das Ergebnis? Ist es günstiger als Standardenergie?
Also das ist ja immer sehr, sehr schwierig, sich mit fossilen Energieträgern zu vergleichen. Allerdings gibt es jetzt da die BEW-Förderung, Bundesförderung effiziente Wärmenetze, die zusätzlich zu Investitionskostenförderung auch eine Betriebskostenförderung für Wärmepumpen für die ersten 10 Jahre beinhaltet. Und mit dieser BEW-Förderung ist beispielsweise die Region, die wir uns angeschaut haben, nördlich von München bis hoch zur Donau befindet sich das Molassebecken, dieses hydrothermale Reservoir. Und hier ist in fast jedem Teil dieser Region die Nutzung von Wärmepumpen wirtschaftlich. Das heißt, was heißt wirtschaftlich? Wir haben so einen mittleren Fernwärmepreis von 14 Cent pro Kilowattstunde letztes Jahr gehabt und wir liegen meistens unter diesen 10 Cent pro Kilowattstunde. So, das heißt, hier ist auch noch eine Marge für die Fernwärmenetzbetreiber auf jeden Fall möglich.
Und das hast du nur für deine Dissertation gemacht oder ist das in einem größeren Projekt entstanden?
Meine Dissertation ist in einem Verbundprojekt entstanden. Die Geothermie Allianz Bayern ist seit Anfang 25 jetzt in der dritten Förderphase. Jede Förderphase ging 4 Jahre. Und ja, das Projekt ist ein Verbundprojekt aus 5 bayerischen Universitäten, gefördert vom Bayerischen Wissenschaftsministerium und fokussiert alle Themen im Bereich mitteltiefer und tiefer Geothermie. Das heißt, wir arbeiten hier sehr, sehr eng mit Geologen zusammen, haben aber auch Sozialwissenschaftler, die sich beispielsweise mit der Akzeptanz von geothermischen Projekten beschäftigen.
Und bist du dann mit den anderen Disziplinen im Austausch gewesen oder war es wirklich eher Konzentration auf dein Fachgebiet?
Das macht das Projekt gerade so spannend, weil wir hier wirklich im engen Austausch beispielsweise mit den Geologen waren, weil wir für die obertägige Energietechnik natürlich Informationen brauchen. Was kommt denn da aus der Erde raus? Für die ökonomischen Betrachtungen, was kostet es hier 1 Meter zu bohren beispielsweise? Welche Temperaturen sind in welcher Region zu erwarten? Welche Massenströme vom Thermalwasser sind zu erwarten? Wie weit dürfen wir das Thermalwasser abkühlen überhaupt mit der Anlage, um das Reservoir nicht langfristig zu beschädigen?
Also das wird dann quasi nicht nur für die aktive Nutzung bedacht, sondern auch, wie es dann künftig weitergehen soll.
Ja, genau. Also ich meine, man muss das Ganze ja langfristig denken. Ja, wir rechnen so mit einer Lebensdauer von 50 Jahren für eine Bohrung und dann muss sich das Reservoir erstmal wieder regenerieren. Ja, das heißt also, ich nehme das warme Wasser aus dem Boden heraus, kühle es ab und gebe es dann aber auch wieder zurück in den Boden. Das heißt, ich kühle sozusagen mein hydrothermales Reservoir, was unter der Erde ist, kühle ich aus.
Hast du nicht vorher gesagt, du musst es erwärmen, das Wasser, das du entnimmst? Und jetzt hast du gerade von Abkühlen gesagt. Ist das eine Technik, die in beide Richtungen funktioniert oder ist das ein anderes Teilprojekt?
Also das Thermalwasser kommt aus dem Boden raus, beispielsweise bei 60 Grad. Mhm. Dann entnehme ich diesem Thermalwasser die thermische Energie. Das heißt, damit wird das Thermalwasser kälter. Die thermische Energie nutze ich dann in der Wärmepumpe, um das Fernwärmenetz Wasser auf 100 Grad beispielsweise anzuheben.
Also deshalb ist das Wasser, das dann zurück in die Erde kommt, quasi kälter?
Genau. Ich habe immer zwei Kreisläufe. Den Wärmequellenkreislauf und den Wärmesenkenkreislauf. Wärmequellenkreislauf wird abgekühlt, Wärmesenkenkreislauf wird aufgeheizt.
Und was bringt das?
Gerade die Integration von Großwärmepumpen in geothermische Systeme ist definitiv schon marktready und wird auch schon sehr, sehr häufig eingesetzt. In Deutschland kommen jetzt die ersten Projekte in die Umsetzung. Aber beispielsweise im skandinavischen Raum, ja, ist das schon Stand der Technik, Großwärmepumpen einzusetzen für Fernwärmenetze. Wo es dann wirklich Forschungsbedarf gibt und ja auch noch offene Forschungsfragen, ist einmal die Flexibilität der Anlagen, das, was ich mir angeschaut habe. Wie kann ich diese am besten verschalten? Also es ist vielleicht auch sinnvoller, 5 kleine Anlagen einzusetzen anstatt einer großen, weil wir dann über Themen wie Redundanz, Ausfallsicherheit und sowas sprechen. Und wenn wir halt auf höhere Temperaturen gehen, da ist halt auch noch ein großer Forschungsbedarf. Da schauen wir uns jetzt aktuell in dem Projekt, also in der dritten Förderphase, die Dampfbereitstellung mit genau der von mir entwickelten Anlage an. Das heißt, wir erzeugen mit einer Wärmepumpe dann Dampf bei etwa 120 Grad Celsius.
Das heißt, aus deinem Dissertationsprojekt geht quasi schon das nächste Projekt hervor.
Genau, also das ist im Prinzip ein nahtloser Übergang gewesen. Die Anlage wird jetzt direkt weitergenutzt von meiner Kollegin. Aber auch in anderen Projekten, ja, haben wir da sehr, sehr viele Überschneidungen und können die Ergebnisse sehr, sehr gut transformieren. Also beispielsweise haben wir jetzt noch ein Projekt, wo es um die Dekarbonisierung von einem Schullandheim in Pottenstein geht. Auf der anderen Seite sind wir über das Projekt jetzt eingebunden in das Project 68 von der IEA. Ist im Prinzip, früher hieß es Annex, ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Institutionen international, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen. Und hier ist jetzt der Fokus Integration von Hochtemperaturwärmepumpen in industrielle Prozesse, wo dann viel Marktrecherche stattfindet, Wissenschaftskommunikation. Das heißt, hier wollen wir wirklich die Entscheidungsträger und einzelnen Stakeholder, also im Prinzip Planer, Hersteller, Betreiber, alle an einen Tisch holen und die Technologie pushen, um Dekarbonisierungsziele zu erreichen.
Jetzt hattest du gerade Pottenstein angesprochen als Dekarbonisierungsprojekt, das vor der Haustüre liegt. Kannst du dazu vielleicht noch 2, 3 Sätze sagen?
Das wird von einem Kollegen bearbeitet, von der Oberfrankenstiftung finanziert. Und das Ziel ist es, ja, ein Leuchtturmprojekt zu schaffen und das Schullandheim zu dekarbonisieren mit innovativer Energietechnik. Also Sonne, Wärmepumpen und so weiter.
Ach, und das ist spannend.
Es ist schon ja sehr speziell. Wie kamst du zu diesem Projekt? Ist es persönlicher Antrieb, Weltverbesserung? Also was treibt dich an, genau in diesem Bereich zu forschen und deine Dissertation dann da zu machen?
Ich habe meinen Bachelor in Umwelttechnik und Ressourcenmanagement an der Ruhr-Uni in Bochum gemacht. Genau mit der Idee eigentlich, einen Beitrag zur Dekarbonisierung und gegen den Klimawandel zu leisten. Habe dann den Master in Maschinenbau gemacht, weil ja, ich das Bedürfnis hatte, so ein bisschen mehr tiefer in die Thematik einzutauchen. Und dann war die Stelle hier in Bayreuth ausgeschrieben und das hat eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich hatte immer das Ziel, auch wissenschaftlich zu arbeiten dann. Also es hat sich so während der Bachelorarbeit entwickelt, der Wunsch. Jetzt habe ich total Spaß daran, hier einen Beitrag zu leisten, um die Erde vielleicht ein Stückchen besser zu machen, genau.
Das ist ja ein lobenswerter Ansatz für die Forschung auf jeden Fall. Willst du dann auch in der Wissenschaft bleiben oder ist jetzt dann auch mal Wirtschaft angesagt?
Wenn das klappt, würde ich sehr gerne in der Wissenschaft bleiben.
Und gibt es dann schon Forschungsprojekte, die dich anlachen, wo du sagst, da würde ich gerne tiefer noch in die Materie einsteigen?
Also ich fände es sehr interessant, das Thema schon noch ein bisschen weiter zu verfolgen, vielleicht ja in etwas andere Richtungen abzubiegen, um nochmal sich fachlich auf andere Bereiche zu fokussieren. Aber schon die Dekarbonisierung vom Wärmemarkt ist, denke ich, wirklich eins der drängendsten Themen gerade. Und deswegen kann ich mir ja sehr gut vorstellen, zumindest in dem Bereich weiterzuforschen.
dein Projekt ist soweit abgeschlossen, das Verbundprojekt läuft noch länger. Wie blickst du jetzt zurück auf diese Arbeit, die du da jetzt dann geleistet hast in den letzten, das sind jetzt 5 Jahre, ne? Mhm. Ist es zufriedenstellend?
Ja, sehr. Ich freue mich, wenn die Ergebnisse jetzt im Prinzip noch weitergeführt werden und gerade auch die ersten Projekte halt in die Umsetzung gehen. Da sind viele der Betreiber, beispielsweise die Stadtwerke München, jetzt genau dran, die Themen auch ja in die Umsetzung zu bringen. Und dann wird man sehen, ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben.
Und wenn du jetzt so einen Ausblick für die vielleicht zukünftige Forschung machst, weil das Projekt ist ja jetzt schon abgeschlossen, gibt es was, wo du sagst, ah Mensch, mit einem gewissen Fachbereich würde ich mich gerne mal auseinandersetzen oder irgendein Aspekt wäre vielleicht interessant, aus einer anderen Perspektive noch zu sehen. Fällt dir da so spontan jemand ein?
Ja, was ich sehr, sehr interessant fände und was man auch sieht, was jetzt echt ein großes Thema ist im Gespräch mit den Betreibern, ist einfach eine intelligente Regelung. So, und ich jetzt gerade als Thermodynamiker, also natürlich, wir simulieren viel, aber gerade mit großen Datenmengen zu arbeiten, über Machine Learning Ansätze, ich denke, das wäre ein sehr, sehr guter Verknüpfungspunkt beispielsweise zur Mathematik oder Physik, ja, oder anderen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen, um hier wirklich intelligente Regelungsstrategien für große Energiesysteme zu entwickeln und dann halt das Know-how von den einzelnen Disziplinen, beispielsweise von den Geologen, zu den Ingenieuren, die die Wärmepumpe entwickeln und Fernwärmenetz auslegen, das zusammenzubringen, um hier einen netzdienlichen Betrieb hinzubekommen und vielleicht so das ganze Energiesystem als globales zu sehen und die einzelnen Sektoren gut miteinander zu verknüpfen.
Ja, da gibt es ja dann schon ein neues Forschungsprojekt quasi in deinem Kopf, in den Startlöchern. Gibt es denn unterm Strich jetzt ein Plädoyer für die Wärmepumpen oder eher gegen in Zusammenhang mit der Geothermieforschung?
Ja, ich denke, gerade um vielleicht mal ja Bedenken von Bürgerinnen und Bürgern ja aufzugreifen, dass Wärmepumpen sehr, sehr ineffizient sind, wenn wir hohe Temperaturen bereitstellen, denke ich, zeigt besonders unser Forschungsprojekt, dass wir in der Lage sind, mit der Technologie auch Temperaturen über 100 Grad Celsius bereitzustellen, Dampf bereitzustellen und ja, vielleicht sorgen die Ergebnisse ein bisschen für den Abbau von der Skeptik der Technologie gegenüber, weil die uns allen sehr, sehr weiterhelfen wird in den nächsten Jahren.
Vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast, uns diesen Einblick zu geben, dass auch in diesem Bereich an der Uni Bayreuth nachhaltig geforscht wird.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unsere heutige Folge Deep Dive Bayreuth. Schön, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung, egal ob das in einem Podcast-Player ist oder auch gerne Feedback per E-Mail an pressestelle@uni-bayreuth.de. Meldet euch auch gerne, wenn ihr einen interessanten Gesprächspartner für uns kennen würdet. Vielen Dank und bis bald. Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Uni Bayreuth. Moderation, Ton und Schnitt Jennifer Opel, Sounds, Audiohub und Hörspielbox.de, technischer Support Theo Renault, Logo und Social Media Jürgen Rennecke.